Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Es ist schön, hier zu sein, bei euch zu sein, mit euch gemeinsam Gottesdienst vorzubereiten. Und nächsten Sonntag vor einem Jahr stand ich mit meiner Frau hier vorne und habe euch erzählt, dass wir auf die Philippinen gehen wollen, nach Manila. Wir haben unser Projekt vorgestellt, was wir machen wollen. Und seitdem sind wir ganz, ganz viel rumgereist in ganz Deutschland, waren viel unterwegs in Gemeinden, haben Gemeinden besucht. Und wir sind noch auf dem Weg, um irgendwann in die Mission zu gehen, aber wir sind total entspannt, weil wir wissen, dass Gott seinen Weg mit uns geht und dass Gott einen perfekten Zeitplan hat für uns. Und mit unserem Spendenbudget stehen wir bei 57%, also es fehlt noch ein bisschen was, aber auch das wird kommen. Und ich sehe die 57% als ein Wunder Gottes. Denn wir haben Spender, die kannten wir vorher überhaupt nicht. Wir haben Gemeinden gewonnen, die uns unterstützen. Mit denen hatten wir vorher eigentlich gar nicht wirklich viel zu tun. Vielleicht kannten wir den Pastor oder sowas. Und da steht auf einmal eine ganze Gemeinde hinter der Berufung, die Gott in unser Leben gelegt hat. Und so sind wir total überwältigt von dem, wie Gott uns bisher geführt hat, wie Gott uns bisher Schritt für Schritt weitergeführt hat. Und sind echt dankbar, dass Gott das tut. Das ist echt phänomenal und ich bin begeistert, wie Gott das macht. Und das bringt mich heute Morgen direkt zu meinem zu meiner Predigt, zu meinem Thema. Ihr könnt wieder in eurer App, in dieser Bibel-App, wer möchte, auch die Predigt verfolgen. Und die Bibeltexte drin und ein paar Bilder und so weiter. Aber könnt ihr mal reingucken und euch Notizen machen, wenn ihr möchtet. So, seid ihr bereit? Dann lasst uns loslegen. Johannes Kapitel 2. Die meisten von uns kennen die Geschichte. Es ist die Geschichte von Jesu ersten Wunder. Und da steht: Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Und jetzt passt mal auf, was Jesus antwortet. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Als ich diese Antwort Jesu gelesen habe, da dachte ich mir, boah, das ist ja mal ein Bombensatz. Und den werde ich das nächste Mal benutzen, wenn meine Frau kommt und sagt: Schatz, könntest du mal den Müll rausbringen? Dann werde ich sagen: Schatz, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Mal schauen, wie sie reagiert, ja. Also wenn ich nächste Woche nicht im Gottesdienst bin, dann wisst ihr Bescheid. Ansonsten erzähle ich euch dann beim nächsten Mal, wenn ich predige, wie es ausgegangen ist. Okay, aber zurück zu unserem Thema. Jetzt passt auf, was seine Mutter sagt. Also meine Mutter, die hätte mir früher eine geknallt, ne? Nur mal so nebenbei. Aber seine Mutter spricht, sie sagt: Sprich nicht so mit deiner Mutter. Nee, das sagt sie nicht, sondern sie sagt: Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er sagt, das tut. Was er euch sagt, das tut. Das darfst du dir heute Morgen mal ganz, ganz fett aufschreiben, dick unterstreichen und markieren. Was er dir sagt, das tut. Oft wird dieser Satz ja so gelesen: Was er euch sagt, das tut, wenn es Sinn macht. Ja, also wenn es für mich irgendwie Sinn macht, dass wir es tun, dann tun wir es. Oder wenn es nicht zu riskant ist, ja, dann können wir das ja auch nochmal drüber sprechen. Aber was er euch sagt, solange ich es gut finde, mache ich es. Und das ist nicht Gehorsam, sondern das ist Übereinstimmung mit dem, was Jesus uns sagt. Und solange ich mit ihm übereinstimme, ist alles gut. Wenn wir mit Jesus übereinstimmen, dann tun wir das, was er uns sagt. Und wenn nicht, dann tun wir es halt nicht. Wir tun es nur, wenn es uns irgendwie passt. Aber Gehorsam geht anders. Gehorsam ist, wenn ich tue, was er sagt. Egal, ob es Sinn macht, egal, ob es riskant ist, auch wenn ich vielleicht Angst habe davor, egal, ob ich es lieber nicht machen würde, egal, ob ich es gut finde oder nicht, egal, ob ich es verstehe oder ob ich es nicht verstehe, und egal, ob ich verstehe, warum ich es tun soll oder nicht tun soll, sondern ich tue es, weil er es gesagt hat. Und das ist auch das Thema heute Morgen, habe ich ganz vergessen, ne? Es darf geträumt werden und der Untertitel lautet heute, was er sagt, das tue. Die Diener, zu denen Maria das gesagt hat, hier im Text, die haben jetzt eine echte Herausforderung, weil die müssen das jetzt in die Praxis umsetzen. Und ich habe mir das so ein bisschen überlegt, wie das so abgegangen sein kann in dieser Geschichte. Maria hatte ihnen gesagt, was er euch sagt, das tut. Und Jesus sagt ihnen jetzt, bitte füllt diese 6 Wasserkrüge mit Wasser. Ich möchte, dass ihr sie mit Wasser füllt, sagt er ihnen. Wenn ich jetzt einer dieser Diener gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt, Entschuldigung, Herr Christus, ich hätte da wahrscheinlich, ich habe da ihr Gespräch mit ihrer Mutter mitgehört und ich meine gehört zu haben, dass ihre Mutter gesagt hat, dass der Wein alle ist und nicht das Wasser. Was wir also hier haben, ist kein Wassermangel, sondern ein Weinproblem. Wir brauchen nicht mehr Wasser, sondern wir brauchen mehr Châteauneuf-du-Pape-Wein. Und wenn ich das dann so zu Jesus gesagt hätte, dann hätte er vermutlich Folgendes zu mir gesagt. Entschuldigung, Herr Körber, aber hast du nicht gehört, was meine Mutter gerade zu dir gesagt hat? Sie hat gesagt, du sollst tun, was ich dir sage. Jetzt wird das ganze Ding noch ein bisschen verrückter. Also Jesus sagt den Dienern, ich möchte, dass ihr diese Krüge mit Wasser füllt und sie tun's. Und sie sind ja die Diener, sie müssen es ja auch tun. Aber jetzt soll noch einer von ihnen eine Tasse oder eine Kelle voll diesem Wasser dem Speisemeister bringen, damit er davon kosten kann. Also füllt die Tasse mit dem dreckigen Wasser, was ihr da gerade in diese Krüge reingemacht habt. Und ihr könnt euch jetzt vorstellen, was bei den Dienern los war. Ja? Sie fragten so, ja, wer macht das jetzt? Ja, wer bringt dem Speisemeister? Ich mache das nicht. Ja, ich mache das auch nicht. Ja, ich mache das erst recht nicht. Hey, du kannst das machen. Du bist der Jüngste. Du gehst jetzt zum Speisemeister. Könnt ihr euch vorstellen, was da los war? Und der Diener, der jetzt dieses Wasser diesem Speisemeister bringen musste, ey, der hatte Schiss. Ja, der hatte die Buchse voll. Der hatte keinen Bock. Der hat gezittert am ganzen Leib. Und der Speisemeister wird mich umbringen, hat er gedacht. Ich bin doch nur ein Sklave, ich bin doch nur ein Diener. Und wenn ich ihm dieses dreckige Wasser bringe und der Speisemeister davon trinkt, dann spuckt er es aus und dann habe ich ein mega, mega Problem. Er nimmt also eine Tasse voll mit diesem dreckigen Wasser, geht zitternd zu dem Speisemeister hin, gibt ihm die Tasse und dann zieht er sich so ein bisschen zurück und schaut so weg, ja, so vor lauter Angst. Und jetzt läuft alles so in Zeitlupe ab. Ihr kennt das aus Filmen, ne? Wenn so eine spannende Situation ist, in Zeitlupe. Und der Speisemeister nimmt diese Tasse und setzt sie an und trinkt so und schluckt langsam runter. Und sein Gesicht fängt an, sich zu verändern. Wow! Was ist das? Das ist der beste Châteauneuf-du-Pape, den ich jemals in meinem Leben getrunken habe. Und der Speisemeister ruft den Bräutigam zu sich und sagt ihm, Vers 10, jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Und jetzt versetzt euch mal in die Lage der Diener. Die Gäste trinken jetzt dieses dreckige Wasser und sagen, lecker, dieser Wein. Und die Diener, die grinsen sich einen ab und sind verwundert, was ist denn da eigentlich los? Ja, wie funktioniert das? Aber in unserem Text steht eine Zeile in Vers 9, da steht, die Diener aber wussten's. Sie waren die Einzigen, die wussten, was da passiert ist. Okay, Jesus auch noch, ja, der hat es ja auch getan, das Wunder. Aber jeder sagt, wow, obwohl es nur dreckiges Wasser ist. Wisst ihr, ich kann es nicht beweisen, ja, steht auch nicht im Text drin. Und wenn ich im Himmel bin, dann werde ich mal Jesus fragen. Aber ich denke mir, als dann die Leute so den Wein gekriegt haben, hat Jesus so zu den Dienern hingeguckt und hat so gemacht. Ne, wir wissen es, wir wissen, was los ist. Ne? Wir wissen, was passiert ist. Ich habe ein Wunder getan. Und da war auf einmal ein Moment der Beziehung, der Intimität zwischen Jesus und den Dienern. Die Diener, die waren gehorsam, sie haben das getan, was Gott von ihnen wollte. Und auf einmal war eine Verbundenheit da, denn sie hatten etwas gemeinsam, sie haben was zusammen erlebt. Jesus hat etwas getan aufgrund ihres Gehorsams und da war etwas zwischen ihnen, da war Beziehung entstanden, da war Nähe entstanden. In Johannes 15, Vers 15 steht: Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Ist das nicht der Hammer? Jesus sagt, ihr seid meine Freunde. Und alles, da steht nicht nur irgendwie ein bisschen, sondern alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Alles. Nähe, Intimität, Beziehung und ein Wunder dadurch, dass die Diener gehorsam waren. Gehorsam ist ein Schlüssel, ist der Schlüssel in dieser Geschichte. Alles, was er euch sagt, das tut. Aber gehen wir weiter, eine andere Geschichte. Petrus geht auf dem Wasser, wir kennen die Geschichte alle. Ich möchte gerne die mit euch anschauen. Matthäus 14, Vers 22 bis 33. Jesus hat gerade 5000 Menschen mit dem Picknick von so einem kleinen Jungen satt gemacht und sagt jetzt Folgendes zu seinen Jüngern. Vers 22. Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal geht es mir so, da lese ich so eine Stelle, die lese ich 100 Mal und beim 732. Mal dann fällt mir irgendwas auf, wo ich dachte, ja, wieso habe ich das denn nicht schon vorher gesehen, dass es da steht? Und so geht es mir bei dieser Geschichte auch ein Stück weit. Und hier ist so eine Stelle. Jesus drängte die Jünger, ins Boot zu steigen. Es war also kein Vorschlag von Jesus, jetzt fahrt doch schon mal rüber oder so. Ja, so nach dem Motto, hey Jungs, fahrt doch schon mal mit dem Boot rüber, ich komme dann morgen früh nach. Die Jünger fragten dann so, ja, wie kommst du denn hinterher? Ja, ich habe mein eigenes Transportwesen. Aber Jesus, wir haben gerade mal Wetter gegoogelt und weißt ja, wir sind Fischer, wir sind Profis auf dem Wasser und der Wetterbericht, der sieht gerade nicht gut aus, da soll Unwetter kommen und so. Also besser wäre es, wenn wir bis morgen bleiben. Und dann sagt Jesus, nein, ihr fahrt jetzt mit dem Boot darüber. Es war ein Befehl Jesus an die Jünger. Und ihr Lieben, manchmal schickt uns Jesus in einen Sturm. Warum? Weil er uns hasst? Nein. Weil er uns böse ist? Nein. Sondern weil er weiß, dass wir oft inmitten eines Sturmes in seine Nähe kommen. Und es ist oft mitten in den größten Stürmen unseres Lebens, dass wir Jesus an den tiefsten Punkt unseres Lebens suchen und die größten Wunder erleben. Warum? Weil wir dort in der größten Abhängigkeit zu ihm sind und nichts mehr selber in der Hand halten und uns auf ihn verlassen müssen. Und wenn wir jetzt zurück zu dieser Geschichte kommen, die Jünger fahren also mit dem Boot raus und ein Sturm kommt auf und sie bekommen Angst. In Vers 25 steht, aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Furcht kann uns abhalten davon, Jesus zu erkennen. Wisst ihr, die Jünger, die waren jeden Tag mit Jesus unterwegs, die hätten doch eigentlich sehen müssen, dass es Jesus ist, aber sie haben ihn nicht erkannt, sie hatten Angst. Und Angst hält uns manchmal davon ab, dass wir Jesus erkennen. Aber was tut Jesus? Er spricht jetzt und sagt zu ihnen, ich lese es mal aus der neuen Genfer Übersetzung, einfach weil es ein bisschen schöner klingt, Vers 27, aber Jesus sprach sie sofort an, erschreckt nicht, rief er, ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Erschreckt nicht, ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten oder fürchtet euch nicht. Und es gibt hier drei Teile in den Äußerungen von Jesus. Zwei davon sind sehr ähnlich, nämlich erschreckt nicht und fürchtet euch nicht. Aber die Krönung dieser Aussage steckt dazwischen, nämlich ich bin's. Das ich bin's ist, was uns dabei hilft, uns nicht zu erschrecken und zu fürchten. Ich bin's, sagt Jesus. Und jetzt bin ich kein Sprachexperte, mein Griechisch war nicht so das Beste auf Beröhr, aber Das Ich Bin's im Griechischen heißt hier Ego Eimi. Heißt übersetzt Ego, ich bin, Eimi, ich bin. Und jetzt wissen wir alle, dass das Alte Testament in Hebräisch und Aramäisch geschrieben ist und mein Hebräisch, wir hatten zwar Hebräisch, aber es war kein Pflichtfach und so haben wir es ein bisschen hinten runterfallen lassen zu meiner Zeit. Heute ist es Pflichtfach, was ich gut finde und ich bedauere es auch, dass es so ist, aber es gibt eine Übersetzung des Alten Testaments, nämlich die Septuaginta und da steht es in Griechisch drin, was ich ja wieder lesen kann. Und dieses Ego Eimi, was wir dort an dieser Stelle lesen, ist im Alten Testament genau das gleiche Wort, als Gott mit Mose spricht am brennenden Busch, als er sagt, ich bin, der ich bin. Also Jesus sagt hier, erschrecke nicht, ich bin, der ich bin. Fürchte dich nicht. Der ich bin, der ich bin, ist da. Das ist der Grund, warum wir keine Angst haben brauchen. Und Jesus sagt, hey, du brauchst keine Angst haben in deinem Sturm, denn ich bin's. Ich bin da. Keine Angst, ich bin's. Fürchte dich nicht. Lass uns mal weiter gucken in der Geschichte, wie es weitergeht. Der Hitzkopf Petrus, so würde ich ihn mal ein bisschen bezeichnen, reagiert wie folgt. Man hat bei Petrus ja manchmal so das Gefühl, dass der spricht oder Dinge tut, bevor er nachgedacht hat. Ja? Das ist, was Petrus hier tut und das ist auch so ein bisschen typisch für ihn. Vers 27, aber Jesus sprach sie sofort an, erschreckt nicht, rief er, ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagt Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Ups. Ja. Ich glaube, er hat nicht nachgedacht, was er gerade in dem Moment sagt. Ja. Und dann, bevor er antworten kann und sagen kann, Joke, Jesus, ja, sagt Jesus, klar, komm. Sagt, komm, sagt Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagt er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Ich habe ja, wie gesagt, diese Geschichte schon hunderte Male gelesen. Und wenn ich sie gelesen habe, dann habe ich sie meistens wie folgt gelesen. Also ist jetzt eine Übertragung, ja, es ist keine Übersetzung. Habe ich sie wie folgt gelesen. Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus geht aus dem Boot, läuft auf dem Wasser. Nach einer kurzen Zeit schaut er von Jesus weg, sieht den Sturm, die Wellen und spürt den Wind. Er fängt an zu zittern und fängt an zu sinken. Und er ruft, Jesus, Jesus, rette mich. Jesus sieht ihn und denkt, oh nein, Petrus sinkt, was mache ich jetzt? Ich brauche ihn doch noch für die Apostelgeschichte. Gut, das ist ein bisschen überzogen, ja? So, Jesus springt ins Wasser, krault zu ihm rüber, schwimmt hinter ihn und rettet ihn mit einem speziellen Lebensrettergriff. Er ruft die anderen Jünger, werft mal Seile zu, dass wir rauskommen können. Sie kommen aufs Boot und Jesus macht nochmal Wiederbelebungsmaßnahmen bei ihm. Ja? Und als Petrus zu seinem Bewusstsein kommt, sagt er zu ihm, du Kleingläubiger Raum, warum zweifelst du? Ist jetzt wirklich überspitzt gemalt, wirklich extrem überspitzt gemalt. Aber woher habe ich das? Es ist überspitzt, um es deutlich zu machen. Das ist nicht, was die Bibelstelle sagt. Aber so habe ich meistens gelesen, irgendwie. Nicht genau so, ja, aber so in die Richtung. Ich habe es als Petrus größten Misserfolg gelesen. Ja, dieser Zweifler, dieser Kleingläubige säuft da im Wasser ab. Dieser Loser. Aber heute denke ich, das war Petrus größter Erfolg. Ja, er hat Jesus nicht mehr angeschaut und hat auf die Umstände, den Wind und das Wasser und den Sturm geschaut und er begann zu sinken. Aber hier steht in Vers 30, er begann zu sinken, Herr, schrie er, rette mich. Und ganz ehrlich, wenn ich es gewesen wäre, hätte ich mich erstmal selber versucht zu retten, und hätte irgendwie gepaddelt und gestrampelt, dass ich nicht absaufe. Und dann hätte ich vielleicht meine Freunde gerufen, die Jünger auf dem Boot, ey, helft mir mal Jungs, schmeiß mir mal ein Seil zu oder sonst irgendwas. Wenn das nicht geholfen hätte, hätte ich vielleicht die Rettungswacht gerufen, die Wasserwacht gerufen, dass sie mich rettet. Und dann wäre ich vielleicht irgendwann mal auf den Gedanken gekommen, Jesus zu fragen, dass er mich rettet. Sorry, wenn ich mal so ehrlich bin an der Stelle, ja. Letztens hatte eine Freundin von uns ihren Personalausweis, ihren Geldbeutel, ihr Portemonnaie verloren, war alles drin, Busticket, alles Mögliche. Und sie rief uns an, ob wir sie nicht abholen könnten und nach Hause bringen könnten. Wir waren zu der Zeit im Urlaub, so konnten wir leider nicht helfen. Und sagte uns dann noch, sie hat schon alle Leute angerufen, irgendwie hat keiner Zeit, ihr zu helfen. Und irgendwie weiß sie jetzt gar nicht mehr, was sie machen soll. Und ich sagte zu meiner Frau dann, als sie dann aufgelegt hatte, na, dann soll sie halt die Polizei rufen, die wird ihnen schon helfen, ja, irgendwie nach Hause zu kommen. Sie hat ein kleines Kind zu Hause und so weiter. Die Polizei wird schon irgendwas machen, die wird sie ja nicht da stehen lassen. Und meine coole Frau sagte, hey Schatz, können wir mal für die Situation beten? Ja, haben wir dann gemacht. Und im Nachhinein haben wir dann gehört, dass sie jemanden gefunden hat, der sie nach Hause gebracht hat, sie nach 3 Tagen ihr Portemonnaie mit allem, was da drin war, wieder gefunden hat und alles gut war. Hey, meine Frau war voll der Hammer. Die hat nämlich genau das getan, was der Petrus hier gemacht hat. Nämlich sie hat sofort zu Jesus gerufen, hilf mir. Petrus hat sofort um Hilfe gebeten. Das Erste, was er gesagt hat, war, Herr, rette mich. Und wisst ihr, was Jesus gemacht hat? Er streckte ihm seine Hand entgegen und hat ihn gerettet. Ich glaube, das Offensichtliche, was Jesus und Petrus taten, ist, oder steht ja auch nicht da, wie jetzt die raus, aber es hieß ja, sie kamen dann zum Boot wieder. Ich glaube, Jesus hat ihn rausgeholt und dann sind sie so Hand in Hand zum Boot gelaufen, bis sie dann wieder auf dem Boot drauf waren. Petrus, größter Erfolg. Kurz vorstellen, wie Jesus da so Petrus Hand in Hand hält und sie so auf dem Wasser Richtung Boot laufen. Glaubt ihr, Jesus hat zu Petrus gesagt, du Kleingläubiger, du Zweifler? Glaube ich nicht. Ich glaube eher so, er hat gesagt, ach Petrus, hast du gedacht, ich lasse dich ertrinken? Sind wir doch mal ehrlich, warum hast du mir denn nicht vertraut? Petrus, ich lass dich nicht ertrinken. Wir sind doch gute Freunde. Ich glaube, es war eher so ein Ton, ja, es war nicht das, was Jesus vielleicht gesagt hat, aber es war eher so ein Ton, mit dem Jesus mit Petrus gesprochen hat. Ja, du Kleingläubiger, kennst mich doch, ja, zweifel doch nicht an mir. Und wisst ihr, inmitten im Sturm, als Petrus gehorsam war, indem er aus dem Boot stieg, obwohl er anfing zu sinken, aber in dem Ort des Gehorsams hielt Jesus die Hand von Petrus und Petrus hatte seine tiefe Begegnung mit seinem Retter und sah eins der größten Wunder inmitten des Sturms. Und ihr Lieben, wenn ihr davon träumt und wenn wir davon träumen, die Welt zu verändern, wenn wir davon träumen, Felbert zu verändern, Abenteuer zu erleben, dann heißt es, gehorche ihm. Was er euch sagt, das tut. Hört auf Maria. Wir können uns jetzt Geschichte um Geschichte anschauen in der Bibel. David und Goliath, mal kurz nur benannt. Ja, wie bescheuert, gegen einen Elitekämpfer mit 5 kleinen Steinen in der Steinschleuder anzutreten. Was immer er euch sagt, das tut. Gideon soll gegen die Armee soll seine Armee aussortieren, bis sie am Ende nur 300 Mann übrig bleiben und dann gewinnt er gegen die riesige Armee der Midianiter. Übrigens, Gideon hatte auch einen Traum zwischendurch, aber er war gehorsam. Was immer er euch sagt, das tut. Oder Abraham, Gott sagt zu ihm, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Super, oder? Ich soll irgendwo hingehen, weiß aber gar nicht wohin. Aber er war gehorsam und ging. Und Gott hat ihn belohnt. Es ist wieder Zeit zu träumen, heißt diese Predigtreihe. Es ist eine tolle Zeit, in der wir uns als Gemeinde befinden. Ein neuer Pastor, den wir alle schätzen und lieben. Eine neue Ausrichtung. Wir sind gemeinsam unterwegs zu träumen und uns neu auszurichten nach dem, was Gott heute mit dieser Gemeinde vorhat. Wir haben neue Räume mit neuem Potenzial, die wir uns nachher anschauen dürfen. Ja? Wir sind motiviert, wir sind begeistert. Und Frank hat letzte Woche gesagt, Träume und Visionen sind in dieser Gemeinde herzlich willkommen. Amen? Ja, finde ich auch. Super. Wunder und Nähe zu Gott werden wir erst dann erleben, wenn wir tun, was Gott uns sagt. Wenn wir die Träume und die Visionen, die Gott uns in unsere Gemeinde legt, umsetzen und in die Praxis bringen, in die Tat umsetzen, dann erleben wir auch die Wunder, die damit verbunden sind. Und das ist in der Gemeinde so, aber das ist auch in deinem ganz persönlichen Leben so. Was er sagt, das tue. Natürlich, und da müsste man jetzt eine extra Predigt drüber halten, müssen wir Visionen und Träume und sowas prüfen und. Ne? Darauf will ich aber jetzt gar nicht eingehen. Das wäre ja, wie gesagt, eine extra Predigt. Aber Gott ruft uns auf, das, was er uns sagt, das sollen wir tun, das sollen wir umsetzen, das sollen wir machen. Ihr kennt sicher das Buch Die fünf Sprachen der Liebe. Das ist ja so ein Klassiker in unseren Gemeinden. Das ist ja, gibt es auch schon seit vielen, vielen Jahren auf dem Markt. Gibt es für Singles, gibt es für Ehepaare, für Kinder, für alles Mögliche. Und in diesem Buch werden 5 unterschiedliche Liebessprachen beschrieben, auf die Menschen mehr oder weniger reagieren, je nach Typ, je nach Person, die man ist. Die erste Liebessprache ist Lob und Anerkennung. Die zweite ist Zweisamkeit, die Zeit nur für euch. Die dritte ist Geschenke, die von Herzen kommen. Die vierte Hilfsbereitschaft. Die fünfte Zärtlichkeit. Und ich glaube, es gibt noch eine 6., nämlich gutes Essen. Ja, ich liebe gutes Essen, sieht man mir nicht an, ich weiß. Aber, okay. Wusstet ihr, dass Gott auch eine Liebessprache hat? Seine Liebessprache heißt Gehorsam. In Johannes 15, Vers 10 lesen wir, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Gottes Liebessprache ist Gehorsam. Was immer er euch sagt, tut es. Ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, das geht mir auch so. Da sind echte Herausforderungen mit verbunden, wenn wir das tun, was Gott möchte. Da können auch Stürme auf uns zukommen, aber es lohnt sich, dran zu bleiben und das zu tun, worum Gott uns bittet. Unsere Beziehung zu ihm wird intensiviert und wir erleben, wie Gott Wunder in unserem Leben tut. Amen. Ich möchte heute keinen Aufruf machen, sondern ich möchte das heute ein bisschen anders handhaben. Ich lade euch einfach gleich ein, alle miteinander aufzustehen und einfach mal so einen Moment Ruhe zu haben. Also mal nichts zu sagen, nichts zu tun. Und dann einfach mal in euer Herz hören, hey, wo sind Dinge, wo Gott vielleicht gesprochen hat, wo ich Gott vielleicht Antwort geben möchte oder vielleicht möchte ich nur allgemein sagen, ja Gott, ich möchte das tun, was du in meinem Leben möchtest. Und dass das jeder ganz persönlich für sich ganz alleine an seinem Platz machen kann und auch entscheiden kann. Und wenn du sagst, ich will das gar nicht, dann lässt es einfach bleiben, dann stehst du einfach da und redest vielleicht einfach so mit Gott. Aber dass wir einfach so einen Moment nehmen zwischen dir und Gott, wo du ihm vielleicht auch da eine Antwort gibst auf die Frage, willst du das tun, was ich möchte von dir? Vielleicht noch eine kleine Geschichte, die mir gerade so in den Kopf kommt. Als ich damals auf dem JLTC war, weil wir auch gerade heute Ranger-Gottesdienst haben, passt das so schön. Als ich damals auf dem JLTC war, und dann kam das Ratslagerfeuer, der letzte Abend, das Highlight eines jeden Camps, ja, wenn der letzte Abend kommt, und dann kam diese Frage, willst du dein Leben ganz für Gott bereitstellen? Willst du Gott dienen mit allem, was du bist? Und ich weiß noch, ich bin damals zu diesem Ratslagerfeuer gegangen, wir sollten so ein Stöckchen da reinwerfen, ich habe die Geschichte auch schon mal, glaube ich, erzählt. Und dann habe ich gesagt, ja Gott, ja, ich will dir dienen mit allem, was ich bin, mit meiner ganzen Kraft, mit allem, was ich bin, Herr, will ich dir zur Verfügung stehen und ich will tun, was du tust oder was du von mir möchtest, so muss ich sagen. Und es war für mich ein ganz, ganz persönlicher und heiliger Moment. Und das wünsche ich uns auch, dass wir einfach diesen heiligen Moment mit Gott haben, wo wir das ihm sagen können. Und dann lasst uns auch einfach gemeinsam aufstehen, um ihm einfach Antwort zu geben auf die Frage heute Morgen, willst du ganze Sache machen, willst du das tun, was ich für dich habe, was ich möchte, dass du tust. Und dann werde ich das Ganze mit einem Gebet abschließen und wir werden auch noch eine Zeit des Lobpreises haben. Danke, Herr Jesus, dass du uns lieb hast. Und Herr, du hast uns zuerst geliebt und du suchst die tiefe, innige Beziehung zu uns, Herr Jesus. Herr, du möchtest mit uns ein abenteuerliches Leben leben. Du möchtest mit uns ein Leben gestalten, was gut ist für uns, was uns formt, was uns vorwärts bringt, Herr Jesus. Herr, und was uns vor allem immer näher an dein Herz bringt. Und Jesus, du siehst jeden Einzelnen heute Morgen hier stehen, du siehst die Entscheidungen, die heute Morgen getroffen sind, Herr, und die sagen, Herr, wir wollen tun, was du uns sagst. Und ich glaube, ich darf das auch für die Gemeinde sagen, Herr, dass wir tun wollen, was du uns als Gemeinde sagst und aufgibst und aufträgst, Herr. Auch wenn manchmal schwierige Zeiten vor uns liegen, Herr, wir dürfen wissen, dass du da bist und dass wir zu dir rufen dürfen, Herr, hilf mir. Und du deine Hand zu uns ausstreckst und uns an der Hand nimmst und mit uns durchgehst, Herr Jesus. So möchte ich jeden Einzelnen heute Morgen ganz besonders segnen. Mit Kraft, mit Ausdauer, mit Liebe zu dir und vor allem auch mit offenen Ohren für das, was du zu jedem Einzelnen von uns sprichst, Herr. Ich danke dir dafür. Ich lieb dich, Herr. Keiner ist wie du. Anbeten neigt sich mein Herz dir zu. Mein König Gott, nimm dies Lied von ein Wort.